Beim Studieren des Programms habe ich festgestellt, dass eigentlich keiner der Referenten, obwohl die sich nicht abgesprochen haben, irgendeinmal oder glaube ich einmal den gleichen Psalm behandeln. Psalm 27. Ja. Aber sonst eine bunte Vielfalt, wie überhaupt bei der Konferenz, die Referenten ja bereits eine Vielfalt darstellen, das kann man ja gerade vergleichen mit Wechselbädern. Ich hoffe, wenn heute Abend der Leier anfängt, dass das nicht wie eine kalte Dusche wirkt, obwohl man die in diesen heißen Tagen ja ertragen könnte, eine kalte Dusche. Ich hoffe nicht, also vom Wort her meine ich jetzt. Dass heute Abend der Psalm 2 dran ist, haben wir ja sicherlich schon registriert, Psalm 2. Ein altes Wort, wie ich meine, hochaktuell. Aber da kommen wir dann hin. Dieser Psalm hat keine Überschrift, wenigstens hier in unseren Bibeln. Und wenn wir fragen, ja, von wem dieser Psalm stammt, dann... Ach so, ob's akustisch, ja, da kann ich ja fragen. Ist es verständlich hinten? Etwas lauter. Aha. Also ich habe den Eindruck, dass hier da vorne gut aufgenommen wird. Also für meine Ohren. Aber da haben wir ja Barriere drin. Es kann schon sein, dass im hinteren Raum da das anders wirkt.
Also, nicht
ja. Ja, ja. Gut, also ich werde mich bemühen. Wenn es nicht verstanden wird, dann macht einfach so oder ruft lauter. Ja. Oder so, ja. Ja, wo war ich jetzt gerade? Am Anfang natürlich. Verfasser, woher stammt dieser Psalm? Wenn wir in das Neue Testament hineingucken, an eine ganz bestimmte Stelle, bekommen wir mitgeteilt, von wem dieser Psalm stammt. Hier steht es nicht. Ja, wisst ihr, wo es steht? Das wisst ihr nicht. Ja, ich hätte es auch nicht gewusst, aber ich habe es mir angeeignet. Und zwar in Apostelgeschichte 4, Vers 25. Da heißt es, das heißt, ich fange an bei 24, als sie das hörten, erhoben sie ihre Stimme einmütig zu Gott, und sprachen, Herr, du hast Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht. Du hast durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David, deines Knechtes, gesagt, warum toben die Heiden und die Völker nehmen sich vor, was umsonst ist? Hier wird es erklärt. Durch den Heiligen Geist, durch den Mund unseres Vaters David. Das ist... aus Apostelgeschichte 4, Vers 25, aus dem Gebet der Gemeinde. Also hier wird uns erklärt, woher dieser Psalm stammt. Jetzt kann man natürlich fragen, warum hat David hier seinen Namen weggelassen? Es gibt ja genug Psalmen, die sagen, von David, dem Musikmeister sowieso, nach der Melodie sowieso, sind da Lieder. Warum ist hier sein Name nicht dabei? Nun, hier kann man natürlich jetzt ein bisschen spekulieren. Mir scheint es so zu sein, als ob Gott, und von ihm kommt es ja her, als ob Gott hier sagen will, bitte mach die Botschaft dieses Psalms jetzt nicht einfach an der Person des David fest, sondern seht darin eine überzeitliche Botschaft. Ich kann auch sagen, eine zeitlos gültige Botschaft. Das ist, wie wenn dieser Psalm uns sozusagen im Direktverfahren eine Gottesbotschaft vermitteln will. Ohne Zwischenschaltung einer weiteren Instanz, als in dem Fall den David. Der Bibelausleger Dexel, das heißt in seinem Bibelwerk, das ist schon im vorvorigen Jahrhundert entstanden, nämlich 1874, der sagt zu diesem Psalm, ein durch und durch prophetischer Psalm, ein Triumphlied zu Ehren Christi, des Gesalbten des Herrn. Also das Dexel-Bibelwerk hat überhaupt kein Problem, hier in diesem Psalm Christus zu sehen. Obwohl das mitten im Alten Testament ist. Aber das ist absolut richtig, Christus im Alten Testament zu sehen, das hatte Jesus selber festgestellt. Sie ist die von mir Zeuge, sagte er einmal in der Auseinandersetzung mit seinen Gegnern. ein Triumphlied zu Ehren Christi. Jetzt muss ich eine Zwischenfrage stellen. Ich habe da in meinem Ohr drin so ein Zirpen. Ist es der Lautsprecher oder ist es... Also das ist nicht da. Ja? Ja.
Also im Lautsprecher ist es
nicht.
Nein, es sitzt ja direkt
drunter. Also wenn es ein Vogel ist, dann lassen wir ihn zirpen, das ist ja klar. Das ist Schöpfung pur.
Er kommt, ich habe es auch gemerkt, er kommt ja und stellt es wieder ein bisschen leiser.
Aha, also doch, ja, bitteschön. Also nicht der Vogel. Ja. Dieser Psalm 2 ist ein Lied. Ein großartiges Lied, Triumphlied haben wir ja gesagt, und hat verschiedene Strophen. Wir haben eben ein Lied begonnen zu singen mit wie viel, 9 oder 10 oder wie viel Strophen. Das heißt, dass ein Lied mehrere Strophen hat, ist für uns eigentlich nichts Besonderes. Nur vergessen wir das weithin beim Lesen der Psalmen. Ich war, da entdecken wir bei manchen Psalmen, soll ich sagen, Gedankensprünge. Denken wir, wieso passt jetzt der Gedanke, mit dem der vorige Vers aufhört zum nächsten hin? Das irgendwie nicht. Nein, da beginnt eine neue Strophe. So haben es ja unsere Gesangbuchlieder auch. So ist es also auch hier. Es gibt 4 Strophen, 1 bis 3. Ich nenne mal Zwischenüberschriften. Aufstand der Gottesfeinde, 4 bis 6, die Reaktion Gottes. 7 bis 9, der Vater und der Sohn. Und dann 10 bis 12, der Appell an die Großen dieser Erde. Ist also sinnvoll, folgerichtig, eindrucksvoll gestaltet, überhaupt großartig, wie der David schon ein begnadeter Sänger und Dichter war. Entsprechend dieser 4-fachen Einteilung möchte ich meine 4 Hauptgedanken jetzt formulieren. So, jetzt kommt der Techniker und jetzt wollen wir sehen, wie das funktioniert. Da muss ich ja reden. Hörst du das auch, dass es also zirpt?
Manchmal.
Ja. Also, wenn ich sehr laut spreche, dann zirpt. Aber wenn ich laut spreche, dann könnt ihr es hören und wenn nicht, dann hört ihr es nicht. So. Also, mein erster Hauptpunkt heißt, was die Antwort Gottes nötig macht. Was die Antwort Gottes nötig macht. Nun habe ich ja dem Ganzen für unser Programm die Überschrift gegeben, der König als Antwort Gottes. Warum und wieso, denke ich, kriegen wir mit. Ich lese jetzt einmal diesen Psalm 2, und zwar nach der Elberfelder Wiedergabe. Warum toben die Nationen und sinnen eitles die Völkerschaften? Es treten auf Könige der Erde und Fürsten tun sich zusammen gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Lasst uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Das ist der Verhandlungsgegenstand, der hier genannt wird. Lasst uns zerreißen ihre Bande. Ja, wer kommt da schon drauf bei den vielen Konferenzen unserer Tage? Also, Strophe 1. Strophe 2. Der im Himmel thront, lacht, der Herr spottet über sie. Ist also die Reaktion Gottes. Dann spricht er sie an in seinem Zorn. In seiner Zornglut schreckt er sie. Doppelpunkt. Habe doch ich meinen König geweiht oder eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Nächste Strophe. Lasst mich die Anordnung des Herrn bekannt geben. Er hat zu mir gesprochen, mein Sohn bist du, ich habe dich heute gezeugt. Fordere von mir und ich will dir die Nationen zum Erbteil geben, zu deinem Besitz die Enden der Erde. Mit eisernem Stab magst du sie zerschmettern, wie Töpfergeschirr sie zerschmeißen. Nächste Strophe. Und nun, ihr Könige, handelt verständig. Lasst euch zurechtweisen, ihr Richter der Erde. Dienet dem Herrn mit Furcht und jauchzt mit Zittern. Küsst den Sohn, dass er nicht zürne und ihr umkommt auf dem Weg, denn leicht oder bald entbrennt sein Zorn. Glücklich alle, die sich bei ihm bergen. Punkt 1. Was die Antwort Gottes, also die Antwort den König, Oder hier den Gesalbten. Wer das ist, muss ich ja nicht lang beweisen. Was die Antwort Gottes nötig macht. Antworten, mehrere. Der Aufruhr der Völker. Das Toben der Nationen. Die eitle Sinnen, das eitle Sinnen der Völkerschaften, das sind verschiedene Wiedergaben der Formulierung hier in diesem Psalm. Das ganze Tun und Treiben in der Welt, in der gottlosen Welt, denn hier wird die Gottlosigkeit, die abgefallene Seite dieser Welt von Gott beschrieben, wird als wahnwitziges Tun bezeichnet. Nichtiges, leeres. Ich habe in den 50er Jahren war das, oder vielleicht auch Anfang der 60er, weiß ich nicht mehr genau, ein Buch in die Hand bekommen von einem Hermann Kasak, der unter dem Titel Die Stadt hinter dem Strom die Zeit nach dem Krieg, den ganzen Wiederaufbau, war in den 50er Jahren ganz groß und so weiter, die, was er da beschrieben hat, und er meint den Strom sozusagen die Todesgrenze. Das war eine Art Bildsprache, in der er das Ganze abgefasst hat. Die Stadt hinter dem Strom, also nach dem Tode. Und da beschreibt er eine Szene, wo eine Firma da ist, die Backsteine herstellt und produziert zum Bauen und Bauen und Bauen und Pflanzen. Ist ja ein Kennzeichen auch für unsere Zeit, auch wenn es der Wirtschaft gerade nicht so arg gut geht. Und dann wird dazu noch gestreikt. Also, Backsteine herstellen. Und dann kommt eine andere Szene dazu. Nicht wahr, aufbauen und Häuser errichten, Monumente errichten. Eine andere Szene, da ist eine Firma am Werk, die genau das Gegenteil tut, nämlich all das, was aufgebaut worden ist, wird niedergerissen und die Steine und das ganze Material wird zermahlen, um daraus nun wieder neue Backsteine zu machen. Sprich, den ganzen Kreislauf bauen, zerstören, bauen, zerstören. Das Kennzeichen der Gottlosigkeit. Eitles, Leere mit zwei E. Im Urteil der Bibel. Wisst ihr, und das kann noch so großartig herauskommen in dieser Welt, aber das ist letztlich vor Gottes Kennzeichen. Und da heißt es, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf, halten Rat miteinander, da werden Konferenzen gehalten, noch und noch. Und man hat den Eindruck, je mehr beratschlagt wird, umso weniger weiß man am Schluss, was eigentlich dabei herauskommen soll. Ist ein Jammer. Aber es kann eigentlich gar nicht anders sein, nachdem, wie die Bibel hier das so grundlegend erklärt und mitteilt. Es kann eigentlich gar nicht anders sein. Eitles, Leeres. Das Toben der Nationen, der Aufruhr der Völker, die Aufruhrsituation, die hier der Psalm beschreibt, kann man nirgendwo besser ablesen wie im Nahen Osten. Zurzeit. Das wird aber so bleiben. Weil sich dort zusammenballt, was in dem ganzen Geschehen eigentlich der Hintergrund ist, ich komme mehr und mehr dahin, das gar nicht anders zu sehen. Der Fürst dieser Welt, wer das nach der Bibel ist, muss ich auch nicht erklären. Der Fürst dieser Welt hat mit letzter Energie mobil gemacht und will den Heilsträger, wir haben ja zurzeit einen Heilsträger, das ist die Gemeinde Jesu Christi. Ich glaube, wir vertreten als die Gläubigen Gott in dieser Welt und den Herrn und seinen Gesalbten, Gemeinde Jesu Christi. Und der andere Heilsträger ist das Volk Israel. Das sage ich klipp und klar. Von Gott erwählt, das hat bis heute in seiner Mehrheit bloß noch nicht begriffen, was Gott mit ihm vorhat und was alles noch kommen soll. Und Israel in seiner Mehrheit ist ein gottloses Volk. Soll ich sagen, Israel hat seine Gottlosigkeit gelernt unter den Heiden. Und sie wollen ja sein wie alle anderen Völker. Das kann Israel nicht. Und weil Satan weiß, dass Gott mit seinem Heilsträger Israel anfängt, wieder Geschichte zu machen, noch nicht Heilsgeschichte, aber Zeitgeschichte, deshalb wird mobil gemacht und deshalb geschieht im Nahen Osten eine Zusammenballung der Kräfte zwischen Licht und Finsternis. Wenn wir das von der Bibel her nicht so deuten, das was da abläuft, heute, der Bruder Straub hat es vorhin am Tisch gesagt, wieder ein Selbstmordanschlag in Jerusalem, 18 Tote und 50 Verletzte, meine Frau hat mir es vorhin am Telefon auch gesagt. Es geht ja gerade so weiter. Wenn wir in dem ganzen fürchterlichen Geschehen nicht den geistlichen, oder besser gesagt den ungeistlichen Hintergrund sehen, greifen wir immer zu kurz. Ich war, da bleibt man im Vordergrund der Argumentationsweise hängen und dann heißt der Sharon und der und jener und dann kommt noch der Möllemann ins Spiel und was weiß ich und der zunehmende Antisemitismus, der ja in unserem Land tatsächlich wieder hochkommt. Die täglichen Schreckensmeldungen. Ich war, dass man, ein Stück weit sind auch die Medien dran schuld, denn sie lieben ja Sensationelle. Sie leben ja von den Sensationen. Die täglichen Schreckensmeldungen machen doch deutlich, in was für einem Sumpf wir leben. Ein Skandal jagt den anderen. Und die Bibel sagt es kurz und bündig so, warum toben die Heiden und murren die Völker so vergeblich? Die Könige der Erde lehnen sich auf und die Herren halten Rat miteinander wider den Herrn, das heißt gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Ich meine schon, dass wir mit Fug und Recht sagen können, die Zusammenballung des Aufruhrgeschehens gegen den Herrn und seinen Gesalbten, die Zusammenballung im Nahen Osten, muss für wache Gläubige ein Endzeitsignal sein. Der Begriff Endzeit weiß ich auch, den muss man gleich auch erklären. Ich meine die Zuspitzung der Endzeitphase. Also da muss es bei uns klingeln. Warum denn gerade dort? Warum gerade so? Ich habe mich lange gefragt, warum der Psalm hier sagt, die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Also bei den vielen Konferenzen, die da abgehalten werden, spielt doch der Herr und sein Gesalbter keine Rolle. Ja, liebe Zeit, da geht es um andere Probleme, da geht es um CO-Ausstoßverminderung, ja, CO2 halt, und was noch, und jetzt ist gerade Nitrophen dran, und so, da wird konferiert und Rat gehalten und das alles, aber doch nicht gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wieso kann denn der Psalmist das so sagen? Gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wisst ihr, Gottlosigkeit, das ohne Gott alles machen wollen, ist nicht einfach bloß Neutralität. Dummheit ist sowieso, Gottlosigkeit ist ein Stück weit auch Dummheit. Verblendung, nicht wahr? Der Mensch in seiner Größe sieht da nicht mehr klar. Der ist alles verschoben. Er hat nicht mehr die richtigen Maßstäbe, kann sie auch nicht setzen. Aber nicht bloß Dummheit oder Neutralität, sondern es ist in der Tat Gottes Feindschaft. In der Gottlosigkeit baut sich eine Gegnerschaft gegen Gott auf. Und darum ist es hier so bezeichnet. Die Herren halten Rat miteinander gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Das heißt, Gott hat doch nun wirklich auf unseren Globus seinen Gesalbten gesandt. Und damals schon hat das Volk der Wahl Gottes gesagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Da hat doch kein anderer als der Teufel inspiriert. Der will doch letztlich nicht, dass dieser Herr zur Herrschaft kommt. Der Gesalbte Gottes. Denn der Teufel will doch in seinem Wahn, in seiner Anti-Haltung, er will doch den Thron Gottes streitig machen und den Sohn Gottes sozusagen ersetzen. Das will doch er machen. Deshalb ist er ständig dabei zu betonen, nein, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und er inspiriert, wir reden da oft sehr harmlos vom Zeitgeist. Ja, wer ist denn der Zeitgeist? Wo kommt er her? Aus welcher Küche kommt denn der Zeitgeist? Den produzieren letztlich nicht einfach bloß menschliche Gehirne, sondern da steht der Fürst dieser Welt dahinter. Darum gegen Gott. Und das kann sich dann schon so auswirken, natürlich, dass man, das ist ja im Land der Reformation geschehen, dass man dann bei der Vereidigung der Regierungsübernahme nicht mehr sagen kann, so wahr mir Gott helfe. So weit kann es dann schon kommen. Und das Ganze verkauft man dann auch noch als ehrlich. Man ist ja ehrlich. Dieses gegen den Herrn und seinen Gesalbten hat eine ganz bestimmte Zielrichtung. Und das wird uns in Vers 3 gesagt, diese Zielrichtung. Es kommen ja mehrere Aussagen, die hier in Anführungsstriche stehen, das heißt wörtlich angeführte Reden, nach einem Doppelpunkt so auch hier. Hier ist, ich habe es beim Lesen schon gesagt, hier ist sozusagen der Verhandlungsgegenstand genannt. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Ja, wieso denn? Wenn über Nitrophen gesprochen wird und über das Kontrollsystem, das man da jetzt aufbauen soll und das wieder, dass es besser funktionieren soll und so, dass alle möglichen Rufe und gute Meinungen da ins Feld gesetzt werden, da denkt doch kein Mensch da dran, lasset uns zerreißen ihre Bande. Ob in der ganzen Homo-Debatte, diejenigen, die da die Schalthebel bedienen, dran denken, dass sie gegen Gottes Ordnung opponieren? Auch nicht. Denn das ist irgendwie dem Menschen angenehm oder das ist human, wenn man also hier, sagen wir mal, manche Ventile erlaubt und manches eröffnet, was in der altmodischen Bibel natürlich schon immer abgelehnt worden ist. Wir hatten neulich einmal Besuch, da ging es um die Vorbereitung einer Hochzeit, ausgerechnet. Und ich brauchte eine Übersetzerin, weil das in Frankreich war. Und ich kann nicht Französisch, vielleicht zwei Wörter, aber das langt für eine Hochzeit nicht. Also hat die Übersetzerin fungiert. Das war ein gläubiges Menschenkind und wir konnten also über biblische Themen klipp und klar sprechen und auch den Inhalt der Trauerrede und so weiter. Und wir sind auch auf die ganze Homo-Debatte gekommen. Dann sagt sie, das ist doch Gott ein Gräuel. Und genauso steht es in der Bibel. Ist Gott ein Gräuel. Aber uns nicht mehr. Und es gibt bereits ja kirchliche Stimmen, die sagen, es könnte auch eine Schöpfungsvariante sein. Das ist ein Begriff, Schöpfungsvariante, das heißt ein Stück eingeordnet in die Schöpfung Gottes. Das heißt, man sanktioniert es und konstruiert damit einen ganz fürchterlichen Widerspruch. Ja, mir hat auch mal einer gesagt, ja, das ist halt im Alten Testament so. Im Alten Testament ist es ganz klar verboten, weil ja dort der Kindersegen in besonderer Weise als von Gott gegeben ist und Homo-Ehen, die produzieren nun mal keine Kinder. Übrigens soll ja das Adoptionsrecht jetzt auch dann bald kommen für Homo-Ehen. Wo sollen da die Kinder dann herkommen? Also, wenn man das logisch durchdenkt, das geht nicht auf, hinten und vorne nicht. Mein Gesprächspartner hat gesagt, ja, im Alten Testament ist das so. Und dann sage ich, aber bitte, im Neuen Römer 1, Paulus im Neuen Testament, Römer 1 und in seinen Briefen. Ja, dort spricht Paulus als Jude. Also was geht es uns an? Das sind jetzt nur ein paar Punkte für diesen Bereich. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfe ihre Stricke. Das heißt, man will die Ordnung Gottes korrigieren. Wir haben es einmal erlebt, das war an einem italienischen Badestrand. Zugegeben, da waren viele Eltern mit ihren Kindern, wir waren auch dort mit unseren Kindern und hatten einen Bungalow und der Strand war natürlich jetzt für die Menschen da und da war ein Schild dran, für Hunde verboten. Manche Familien müssen ja mit ihren Hunden in Urlaub gehen, weil sie halt einen haben. Klar, also, für Hunde verboten. Man wollte einfach Rücksicht nehmen auf die Zweibeiner. Das Schild war ein, zwei Tage da. Am dritten Tag war es schon so halb rausgerissen, da lag schon krumm in der Gegend. Und am vierten und fünften Tag war es nicht mehr da. Wer das weggeräumt hat, weiß ich nicht. Also der Strandbesitzer bestimmt nicht. So machen wir es mit dem, was Gott uns an Ordnung gegeben hat. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Von der Ordnung Gottes sich lossagen unter dem Schlagwort Humanismus oder unter dem Schlagwort Toleranz. Oder, und ich meine das Gleiche, nur umgekehrt, was ich jetzt sage, unter der Devise, das darf man heute nicht mehr so eng sehen. Wie oft habt ihr den Satz schon gehört? Ja, also, das darf man heute nicht mehr so eng sehen. Dass es früher manche Enge gegeben hat, die nicht biblisch war, das ist mir auch klar. Und wenn man sich 100-mal auf den Buchstaben berufen hat, aber unter dem Schlagwort, das darf man heute nicht mehr so eng sein, will ja was ganz anderes eingeführt werden, nämlich die angeblich große Freiheit. Es gibt bereits heute Diskotheken, da kann man gezielt hingehen, um freie Sexualität zu praktizieren. Wir sind heute bereits so weit, die Sexualität einzureihen in das Bedürfnis von Essen und Trinken. Ist ein menschliches Bedürfnis, also nichts wie ran. Freie Sexualität. Man hat ja den Christen und man hat der Bibel auch immer wieder auf diesem Gebiet ja nachgesagt, es sei ja eng und ja eben eng und brüde und verklemmt und die Christen seien sowieso verklemmt und das alles. Wir sollten nicht vergessen, Sexualität ist eine Schöpfung Gottes. Das gehört dazu. Hat Gott gegeben. Aber was wir Menschen daraus machen und an uns reißen in der Meinung, so wie wir das wollen und wie wir es in unseren Vorstellungen haben wollen, so sei es besser. Das ist ja gerade der falsche Knackpunkt. Dass der Mensch sich dabei kaputt macht und verrennt und das Ganze ins Gegenteil verkehrt, das will uns die Bibel auf Schritt und Tritt sagen. Dort, wo der Mensch die Ordnung Gottes überschreitet in der Meinung, er wüsste es besser, schneidet er sich ins eigene Fleisch. Das heißt, wir ernten, was wir sehen. Ich weiß, da ist man bereits heute schon als einer gebrandmarkt, der zum alten Eisen gehört. Als am Anfang die AIDS-Geschichte aufkam, hat es noch Stimmen gegeben, die gesagt haben, ich will jetzt nicht vom Gericht Gottes sprechen, obwohl wir in der Deutung da ruhig weitergehen können. Da hat es Stimmen gegeben, die gesagt haben, das ist vor allem eine Angelegenheit, soll ich jetzt mal sagen, der Homo-Küchen. Hat man noch am Anfang gesagt, die Stimmen hört man heute nicht mehr, man will es ja bekämpfen. Bekämpft man denn die Ursache? Die eigentliche Ursache? Ich war an die Bundesbahn, da war ich wirklich blöd. Ich habe wirklich lange gebraucht, um das zu begreifen. Wenn man auf den Bahnhöfen steht, ich war Riesenplakate, es ist ein Bild drauf und dann heißt, mach's mit. Ich habe wirklich lange gebraucht, was damit gemeint ist, zu verstehen. Eine Aufforderung, und so will man AIDS verhindern. Das ist ja der Hintergrund. Lasset uns zerreißen ihre Bande und von uns werfen ihre Stricke. Im vorvorigen Jahrhundert, also 1800, was weiß ich, wie viel weiß ich jetzt nicht, gab es einen Mann, Johann Hinrich Wiechern. Hamburg, Berlin, ist bekannt. Der hat vielleicht in einer Art von prophetischer Schau Folgendes gesagt. Es beginnt der Abfall. Es beginnt mit der Entkirchlichung, dann kommt zur Entchristlichung und dann zur Entgöttlichung. Der Schlusspunkt ist die Entsittlichung. können selber bestimmen, wo wir gelandet sind. Man kann im heutigen Zustand, wenn man nicht gerade blindlings einfach bloß dahin tappt und von Rausch zu Rausch taumelt und von Begeisterung zu Begeisterung, das ist ja die Methode Satans. Ich war die Leute immer am Kochen zu halten, von einer Begeisterung zur anderen zu jagen, von einer Sensation zur anderen. Das ist Methode. Wenn wir uns von dem nicht einfach mitziehen lassen, sondern noch zum Urteilen fähig sind, muss man sagen, Endzeitphase. Endzeitausreifephase. In diesen drei Versen wird die Gottlosigkeit der Welt beschrieben. Auf diesen Nenner bringt der Psalm den Zustand der von Gott abgefallenen Welt. Und das macht die Antwort Gottes nötig. Nicht wahr? Gott könnte ja jetzt sagen, naja, das wollt ihr ja, bitte, macht doch euer Zeug. Und das tut er eben nicht. Er hat eine Antwort. Es kommt ein zweiter Punkt, wie die Antwort Gottes aussieht. Die sieht zunächst so aus, dass er lacht. Das fällt ja auf. Aber der im Himmel wohnt, lachet ihrer und der Herr spottet ihrer. Gibt es eigentlich sonst noch eine Stelle in der Bibel? Ich frage jetzt die tiefen Forscher. Weißt du es? Du oder irgendjemand? Gibt es sonst noch eine Stelle in der Bibel, wo vom Lachen Gottes die Rede ist? Auch? Ja, Turmbau zu Babel. Also, dass die Sarah gelacht hat, das ist ja auch bekannt. Und sonst noch vom Lachen Gottes? Steht irgendwo einmal, dass Jesus gelacht habe? Ich weiß keine Stelle, dass Jesus gelacht hat, aber hier von Gott. Interessant, der Hinweis auf den Turmbau zu Babel. Immer dort, wo der Mensch in seiner Größe sich aufbläht und meint, er hat jetzt sozusagen die Spitze erreicht, da muss Gott beim Turmbau zu Babel herunterfahren und gucken, was dieses Türmlein da eigentlich bedeutet. Und hier, wo der Mensch in seiner Selbstverherrlichung auch meint, jetzt hat er es geschafft, jetzt sind wir wer, jetzt zeigen wir's, da fängt Gott an zu lachen und sagt, was seid denn ihr für Kümmerlinge? Was bildet ihr euch denn eigentlich ein? Das ist kein, obwohl nachher vom Spotten die Rede ist, das ist kein spöttisches oder gar gehässiges Lachen, ganz gewiss nicht, sondern ein Lachen gepaart mit Barmherzigkeit und von daher ein überlegenes Lachen. Aber überlegen nicht in dem Sinn, dem werde ich es aber jetzt mal zeigen. Obwohl das Gott ja tut. Er macht ja das, dem werde ich es mal zeigen, klar. Aber nicht wahr, nicht im Sinne des Draufhauens, sagen, also wenn du nicht willst, dann bitte. Nachher ist vom Zorn, vom Zürnen die Rede. Ich sage auch noch was zum Spotten Gottes. Das Lachen Gottes und das Spotten Gottes, das meint nicht, dass er einen Triumph jetzt feiert im Blick auf den Menschen, so dass dahinter steht, jetzt habe ich es dir doch gezeigt. Lachen und Spotten Gottes sind hier an dieser Stelle die unantastbare Überlegenheit, die die Bibel, soll ich jetzt mal sagen, in der Sprache der Bibel, ihrem Gott zuschreibt. Die unantastbare Überlegenheit. Vielleicht könnte man das mal auf einem Bild so darstellen, wenn ein Hund in der Nacht anfängt, den Vollmond anzubellen. Soll ja passieren. Oder da fangen an, Hunde zu jaulen. Die können nicht schlafen, wie manche Menschen bei Vollmond. Also, und die fangen dann an, den Hund anzubellen. Und ja, also der Hund fängt an, den Mond anzubellen, ja. Da könnte ich mir denken, dass ein Maler hergeht und dann den Vollmond so darstellt, wie der lacht. Ja, was macht denn dem Mond das Bellen des Hundes aus? So ist es hier. Was macht denn dem überlegenen Gott der Aufruhr, das Toben, das Wüten und Wallen und das Protestieren und so weiter? Was macht das dem wahren, lebendigen, überlegenen Gott aus, wenn die Menschheit sich so gebärdet? Die Menschheit tut unserem Gott nur fürchterlich leid, dass sie sich und weil sie sich so verrennt. Also, wie sieht die Antwort Gottes aus? Es gibt ein Lachen Gottes, es gibt ein Spotten Gottes, jetzt wird es immer schärfer, und es gibt ein Zürnen Gottes. Der Herr spottet ihrer, einst wird er mit ihnen reden in seinem Zorn, und mit seinem Grimm wird er sie schrecken. Jetzt denken wir, wenn Gott redet im Zorn, dann kracht's. Dann schlägt er alles kurz und klein. Nachher ist vom Zertrümmern die Rede. Ich will es an der Stelle jetzt nicht einfach bloß niederreden. Aber zunächst ist der Zorn Gottes etwas, was uns zum Aufhören bringen muss. Ich war, da gehen wir, wenn wir in der Bibel vom Zorn geschrieben lesen, da gehen wir dann sehr oft aus von unserem Zürnen. Der Jona hat zwar eine Lektion bekommen, als ihm Gott hat sagen müssen, meinst du, dass du mit Recht zürnst? Und der Jona sagt, jawohl, ich zürne mit Recht. Da hat er also noch so richtig seinen Protest abreagiert. Wir haben Mühe, den Zorn Gottes in den biblischen Sprachgebrauch einzureihen und wirklich verstehen zu lernen, was denn damit gemeint ist. Der Sohn von Karl Barth, der ist auch Theologieprofessor geworden, ich meine in Amerika, Markus Barth, der hat gesagt, der Zorn Gottes ist die Temperatur seiner Liebe. Das heißt, da wird die Liebe Gottes heiß. Wenn Gott zürnt, ist es kein Kurz- und Kleinschlagen, kein Draufschlagen, kein Kaputtmachen, kein Zerstören, sondern wenn Gott zürnt, ist es ein Wiederherstellen seiner Gerechtigkeit. Das Zürnen Gottes bedeutet, dass Gott das Gerechtigkeitsmaß anwendet und anlegt, sozusagen die Richtschnur anlegt und alles, was über die Richtschnur hinausragt und dort, wo die Menschheit drüber hinausschlägelt und alles besser weiß und besser machen will, dort wird abgeschnitten. Dort sagt Gott bis hierher und nicht weiter. Jetzt ist Schluss. Zorn Gottes bedeutet ein Stoppschild gegen die Sünde. Gott kann nicht länger zusehen, wie sich seine Menschheit verrennt. Da sagt er Schluss und klopft auf die Finger. Das kann manches Mal hart ausfallen. Siehe Sintflut. Das war eine Gerichtsmaßnahme Gottes. Siehe Sprachenverwirrung. War eine Gerichtsmaßnahme Gottes. Was heute oder gestern habe ich in der Zeitung gelesen, wenn die EU-Osterweiterung kommt, Stichwort Sprachenverwirrung, wenn die EU-Osterweiterung kommt, dann braucht man in Brüssel so viele Dolmetscher und Übersetzer, dass es den Haushalt, den EU-Haushalt ins Astronomische steigert. Ja, weil so und so viele Sprachen dazukommen. Das muss alles übersetzt werden. Die Papiere müssen übersetzt werden in was weiß ich wie viele Sprachen. Die Zahlen habe ich jetzt nicht parat. Es kostet Geld. Die EU wird nicht billiger. Ja, sei der Sprachenverwirrung. Zorn Gottes ein Stoppschild gegen die Sünde. Und von daher wird uns schon signalisiert, dass es eigentlich eine positive Maßnahme ist, wenn Gott nicht einfach alles laufen lässt. Wenn Eltern noch die Aufgabe der Erziehung wahrnehmen. Ich habe den Satz bewusst so gewählt. Noch. Und nicht alles bloß laufen lassen. Dann gehört zu Erziehungsmaßnahmen auch einmal das Nein sagen. Oder meint ihr nicht? Das fällt ja heute weithin schwer, weil das offensichtlich eine Einigung bedeutet und ein Kind in seiner Entwicklung gehindert wird und was weiß ich, was da die Psychologie alles herausdestilliert hat aus den großen Erkenntnissen. In der Erziehung muss man auch mal Nein sagen. Bis hierher und nicht weiter. Muss man auch mal auf die Finger klopfen. Bis hierher und nicht weiter. Und das macht Gott. Und da lässt er sich von der modernen Psychologie nicht beeindrucken. Bestimmt nicht. Gerichtsmaßnahmen zum Durchsetzen seiner Gerechtigkeit. Das ist der Zorn Gottes. Ich beschreibe das ganz allgemein. Ich komme übrigens noch bei Psalm 98 auf dieses Thema zu sprechen. Unter dem Thema den König loben. Ausgerechnet da. So, ich bin aber noch an einem Punkt. Die Antwort Gottes ist noch nicht zu Ende. Wir haben vom Lachen, vom Spotten, vom Zürnen gesprochen. Und jetzt kommt es zum Handeln. Gott handelt. Und wie handelt er? Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Stellen wir uns doch bitte schön vor, das ist eine Maßnahme des Zürnens. Gott sagt, der, den ihr ablehnt, den setze ich ein. Und wenn ihr 100 Mal sagt, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche, den setze ich ein. Dass es sich hier um den Messias, König Jesus Christus handelt, das heißt um seinen Gesalbten, ist ja eigentlich klar. Und dass es sich hier um die sichtbare Wiederkunft Jesu handelt, das möchte ich zur Klärung jetzt sagen. Das deute ich hier hinein. Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Zion ist hier nicht jetzt im engen Sinn der Berg Zion, auf dem man ja den Tempel vermutet, sondern der Sammelbegriff für Jerusalem. Und wenn Christus sichtbar kommt, dann kommt er wieder zu den Seinen, die einmal ihn abgelehnt haben, die einmal gesagt haben, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Dann kommt er als der König der Juden. Das, was über dem Kreuz als Überschrift stand, der König der Juden, als ein solcher kommt er, als Messias-König. Messias ist ja der Gesalbte. Wir sagen Christus dazu. Wir wissen aus Sacharja 14, er kommt auf den Ölberg. Und der Ölberg gehörte auch zu Jerusalem. Das ist mit gemeint. Steht bereits hier. Ich habe meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Das heißt, Gottes Antwort auf den Aufruhr, auf den Protest, auf die Gottlosigkeit, auf das Abstreifen der Ordnungen Gottes, auf das Wir sein wollen, auf alle Selbstverherrlichung. Die Antwort Gottes ist das Einsetzen des Gesalbten. Ihr Lieben, das ist doch ein Lichtblick. Wenn der Zorn Gottes so aussieht. Wenn alle Könige der Erde, wir sagen heute Kanzler, wir sagen heute, wie sagt man denn sonst noch, Präsidenten und was haben wir denn sonst schon für Titel? Also auf jeden Fall die Regierenden. Wenn die alle mehr oder weniger abgewirtschaftet haben, dann kommt Gott und sagt, jetzt setze ich meinen König ein. Oder Kanzler. Oder Präsidenten. Und wenn alle Staatsformen auf unserem Globus durchprobiert sind, und eigentlich letztlich alle Staatsformen ausgeblutet sind, auch die Demokratie, ist eine Staatsform, ist eine einigermaßen noch annehmbare gegenüber dem, was wir im Dritten Reich erlebt haben, unter der Diktatur Hitlers. Das muss man schon wissen. Und es gibt immer noch Diktaturen auf unserem Globus, nicht wahr, wo man menschenverachtend umgeht und Menschen hinschlachtet, immer noch. Unser Globus ist noch lange nicht sauber. Wenn die menschlichen Staatsformen alle abgewirtschaftet haben, dann kommt Gott und sagt, so, jetzt kommt die Theokratie. Und wisst ihr, wie die beginnt? Mit Israel. Die Theokratie Gottes auf unserem Globus, beginnt mit dem Reich für Israel. Wirst du um diese Zeit das Reich für Israel wieder aufrichten? Wird Jesus bei der Himmelfahrt gefragt. Da sagt er nicht, das kommt überhaupt nicht mehr in Frage, sondern Zeit und Stunde braucht ihr nicht wissen. Das Reich für Israel steht in Gottes Heilsprogramm drin und deshalb macht der Teufel so schrecklich mobil im Nahen Osten. Das Reich für Israel wird die Zentrale der Theokratie, die Gott sich vorgenommen hat für unsere ganze Welt, für unseren Globus, wenn eintritt, was wir jetzt bald 2000 Jahre lang beten in der Christenheit, dass Gottes Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Und wenn wir beten, dein Reich komme, dass das geschieht, davon lässt Gott nicht ab. Theokratie, was in und mit Israel von Anfang an geplant war, ihr sollt mir ein heiliges Volk von Priestern sein. Das heißt, ich möchte euch als mein Volk zu solchen Leuten machen, durch die ich hineinwirken kann, hineinregieren kann in diese Welt. Was Israel ja seit seiner Existenz noch nie richtig verwirklicht hat. Und heute immer noch nicht. Das wird Gott durchsetzen mit dem Messiaskönig, der kommt. Wenn Christus sichtbar kommt nach Israel und zu Israel, dann kommt er mit seiner Gemeinde. Mit dem Heilsträger, den er jetzt herausruft aus allen Völkern und Sprachen. Das sage ich jetzt nur am Rand, damit wir das ein bisschen einordnen können. Also wie sieht die Antwort Gottes aus? Ich bleibe bei dem letzten Punkt. Das Handeln Gottes, indem er den König einsetzt. Und das ist der Messiaskönig für Israel. Und dann wird eintreten, dass die Reiche, alle Reiche dieser Welt des Herrn und seines Gesalbten werden. So steht es in der Offenbarung. Nun kommt aber noch ein besonderer Punkt, das ist die Antwort Gottes als Person. Das, was jetzt in Vers 7 einsetzt, also eine neue Strophe, ist sowas wie eine Regierungserklärung. Ist ja klar. Unsere Regierungen machen doch auch ihre Erklärungen. Und jetzt sind gerade Parteiprogramme dran, da geht es immer um Erklärungen, um Paragraphen, um Punkte. Also dieser König, der hat auch eine Regierungserklärung. Und das, was wir hier lesen, ist so etwas wie eine rückwärtsgewandte Prophetie. Bei dem Wort Prophetie denken wir ja gerne immer an das Zukünftige, da, was da so zielmäßig anzugeben ist, sondern rückwärtsgewandte Prophetie. Also was in der Vergangenheit war. Da heißt es, kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Das sagt jetzt der eingesetzte König. Jetzt will ich kundtun den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, der Herr, in dem Fall der Vater, also Gott, er, dieser Gott hat zu mir, dem Messiaskönig, dem Gesalbten gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Na, was soll denn das? Was soll diese rückwärtsgewandte Prophetie an dieser Stelle? Die Regierungserklärung des eingesetzten Königs aufgrund des Ratschlusses Gottes. Er verließ sozusagen einen Regierungsbeschluss der obersten Instanz. Es ist ein eingesetzter König, der seine Hoheit und der seine Macht herleitet von der obersten, von der höchsten Instanz. Und er verkündigt die unantastbare Hoheit, die dieser König hat. Und die Hoheit besteht darin, dass der eingesetzte König kein Angestellter ist, kein Emporkömmling oder was es alles für Regierende gibt in dieser Welt, die sich an die Macht putschen, die gibt es ja auch, sondern was ist es? Der Sohn. Da wird ein Vater-Sohn-Verhältnis deutlich. Heute habe ich dich gezeugt. Das heißt, es gibt kein innigeres Verhältnis der höchsten Instanz Gottes, des Vaters, zu dem eingesetzten Messiaskönig, der Sohn Gottes aufgrund göttlicher Zeugung. Erklären kann ich das nicht. Ist auch nicht nötig. Erklären kann ich auch sehr schlechtes heute. Heute habe ich dich gezeugt. Das kann ja nicht in einem irdischen Kalender stehen. Dieses Heute, dass man angeben könnte als im Jahr, was weiß ich, sowieso vor Christus und so, da ist es geschehen. Nein, nein. Vielleicht will dieses Heute überhaupt den Beginn der Zeit signalisieren. Zeit ist ja auch etwas Geschaffenes. Denn in Christus, und das ist ja der Messiaskönig, in Christus wurden ja die Äonen geschaffen. Dass das Heute signalisiert. Du nickst mit dem Kopf, Beginn der Zeit, also.
Durch ihn fühlen, durch ihn alles geschaffen ist.
Ja, durch ihn alles geschaffen.
Dann kann durch ihn geworden sein.
Ja. Also unantastbare Hoheit, Vater-Sohn-Verhältnis und unumschränkte Machtbefugnis. ist ihm verliehen. Karl Heim hat hier recht. Die Wiederkunft Christi bringt die Lösung der Machtfrage, hat er als grundständiger Bibeltheologe ja schon lange gesagt. Lösung der Schuldfrage auf Golgatha, Wiederkunft Jesu, Lösung der Machtfrage. In der Tat, unsere Welt braucht nichts dringlicher als das. Die Lösung der Machtfrage. Aber jetzt im positiven Sinn. Ich war, da muss man nicht Selbstmordattentäter ausbilden, um an die Macht zu kommen oder sie oder einen Staat zu erringen und was weiß ich und dann den anderen auszulöschen. Wisst ihr das, entschuldigt, diese Einblendung jetzt. Das Grundproblem im Nahen Osten, dass es dort keine Ruhe gibt, ist letztlich ein religiöses. Das ist nicht eigentlich die Frage des Rückkehrrechts der Palästinenser, nicht eigentlich eine Frage der Siedlungen oder was da alles ins Feld geführt, Land gegen Frieden und wie die Parolen alle geheißen haben. Das ist es letztlich gar nicht, sondern das Land, das einmal dem Islam gehört hat, kann nicht von den Ungläubigen wieder besetzt werden. Deshalb sind die letzten Ziele des Kampfes der Intifada und der ganzen Selbstmordattentatsaktionen letztlich die Ziele, dass das ganze Land zwischen Mittelmeer und Jordan palästinensisch werden muss. Da hat es dann keinen Platz für einen israelischen Staat. Das ist das letzte Ziel. Soll ich sagen, davon kann der Islam nicht abgehen. Oder will er nicht abgehen. Das Grundproblem. Lösung der Machtfrage. Und nun ist hier eine ganz eigenartige Bitte formuliert. Also nach dem Satz, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, bitte mich oder heische von mir oder fordere von mir, das sagt der Sohn zum Vater. Also das ist bitte die Regierungserklärung. Der Sohn sagt zum Vater, nein, der Vater sagt zum Sohn, bitte mich, so will ich dir die Völker zum Erbe geben und der Welt Enden zum Eigentum. Du sollst sie mit eisernem Zepter zerschlagen, wie Töpfe sollst du sie zerschmeißen. Jetzt wird's gefährlich. Was sagt diese Aussage, was meint diese Regierungserklärung? Regierungserklärungen sollen möglichst kurz und bündig sein. Nicht weitschweifig mit vielen Worten wenig sagen und so, obwohl das ja heute ja weithin so gemacht wird. Also, diese Regierungserklärung besagt, der Sohn erbt alles. Und zwar darf er bitten. Ich will zu dieser Aussage den Hintergrund kurz aufleuchten lassen. Wenn man die germanischen Götter und Helden sagen oder die griechischen Götter sagen und was weiß ich, überhaupt die Sagen der Gottheiten in der ganzen Menschheitsgeschichte einmal zu Rate zieht und vergleicht, was da gekämpft wird und betrogen wird und wild gehandelt wird und um sich geschlagen wird, ist fürchterlich. Das ist kein anderes Spiegelbild als das, was wir Menschen sozusagen produzieren. Das wird da in die Götterwelten hinein transponiert. Und hier, bitte mich, so will ich dir die Nationen zum Erbe geben. Das ist doch überhaupt kein Machtkampf. Da putscht sich keiner nach oben, absolut nicht. Sondern der Vater hat dem Sohn alles zum Erbe gegeben. Der Sohn wird das ganze All erben. So heißt es deshalb folgerichtig im Neuen Testament. Der Welterlöser wird zum Weltbeherrscher und zum Weltenrichter. Das ist das, was hier mit dem Zepter und dem Zerschlagen der Töpfe ja gemeint ist. Und das Ganze ist kein fürchterlicher Machtkampf, nicht wahr, wo man mit Kalaschnikows da loslegen muss und was weiß ich, wie viel Machtdemonstrationen beweisen muss. Es ist ein müheloses Gericht. Ein müheloses. Da muss man nicht Heere aufmarschieren lassen und Panzer. Wie Töpfergeschirr sollst du sie zerschmeißen, zerschlagen. Ich höre bei dem Thema Gericht, höre ich jetzt hier auf. Wie gesagt, das kommt ja noch im Psalm 98. Jetzt geht es mir darum zu betonen, dass das Schwert aus dem Munde des erhöhten Herrn, aus seinem Munde geht ein zweischneidiges Schwert, dass das das Gerichtsschwert ist. Mit dem Wort wird Christus richten. Zufolge die Kapitulation aller Empörer, das Ergebnis ist wirklich das Aufrichten der Gerechtigkeit Gottes, das durchsetzt. Ich muss noch die vierte Strophe bringen. In der Zwischenzeit ist ja auch warm geworden. Wir heizen alle mit 200 Watt zusätzlich noch. Ich kann nichts dafür, das ist uns angeboren. Und wenn wir da heizen, da hilft auch das offene Fenster nicht. Aber es kommt die Endrunde. Welche Folgerungen sind daraus zu ziehen? Der König als Antwort Gottes, Folgerung, Warnung an die Regierenden. Und zwar sind da die zwei Seiten gemeint, und zwar die Exekutive und die Legislative, wenn man das so hochgestochen sagen will. Es werden nämlich die Könige angesprochen, das ist die Exekutive, das heißt die Machtausübung, und die Legislative, das sind die Richter. Das sind die, die Gesetz und Ordnung aufrechterhalten sollen. Beide werden angesprochen. Seid nun verständig, ihr Könige, lasst euch warnen, ihr Richter. Kommt zur Besinnung, orientiert euch an ihm. Der wird einmal der König für die ganze Welt. Kehrt um, der ruft zur Buße. Dass Aufruhr und Rebellion das Verkehrteste ist, das wäre eigentlich der allerschlichteste, einfachste Grund, womit Buße anfängt. So kehrt man um. Unterwerft euch jetzt schon, das meint Huldigen, küsse den Sohn, heißt es ja, Moment, diene dem Herrn mit Furcht und küsst seine Füße mit Zittern. Das ist die Huldigung, dass sich niederwerfen, so wie die orientalischen Könige, wenn da einer vorsprechen wollte. Da hat sich einer, wenn er zum König kam, lang hingeworfen, vor dem Thron. Nimm bloß auf die Knie, ist er gegangen, der lag auf dem Bauch. Das ist mit gemeint, die Huldigung vor dem großen König. Und dann vertraut euch ihm an. Dass bald, sein Zorn wird bald entbrennen, ist keine Sicherheitsklausel, sondern soll uns daran erinnern, dass die Geduld dieses Herrn ein Ende haben kann. Soll uns nicht zu falscher Sicherheit verleiten. Also Folgerungen, die ganz praktisch sind, die sich bis heute auswirken, und das ist genau das Anliegen der biblischen Prophetie. Die biblische Prophetie, auch die rückwärtsgewandte und in die Zukunft reichende, will immer Botschaft sein für heute. Für jetzt will uns erreichen, eben den Ruf zur Umkehr, zur Besinnung, diesem Herrn und König sich jetzt schon anzuvertrauen. Ein Christus-Psalm ist dieser Psalm 2. Ausgerechnet der verachtete König der Juden wird von Gott zum Weltherrscher eingesetzt. Wisst ihr, das muss uns jetzt schon packen. Ich mache jetzt gleich noch einen Schritt. Nur ein Satz. Haltet vollends aus. Ausgerechnet das verachtete Volk der Juden. Die und immer nur die und der Antisemitismus in der Welt. Ausgerechnet dieses verachtete Volk der Juden, die geringsten Brüder Jesu. Ausgerechnet die wird Gott einmal zum Heilsträgervolk für die ganze Welt machen. Merken wir, wie hinter dem Aufruhr heute, hinter dem Protest, hinter dem Rebellieren, hinter dem Wir sein wollen, eine Macht steht, die man durchaus mit Fug und Recht als satanische Gegenmacht, als satanischen Gegenwillen bezeichnen kann, der dem Heilswillen Gottes entgegensteht. Wer am Ende das Sagen haben wird, darüber lässt uns die Bibel absolut nicht im Zweifel. Dass Gott sich mit seinem Heilswillen durchsetzt, ist klar, von der Bibel her ganz klar. Für uns ist es wichtig, dass wir uns jetzt schon diesem Herrn und König anvertrauen und ihn Herr sein lassen in unserem Leben. So, jetzt bin ich durch. Kommst du? Ja. Ja. Herr Jesus, du Herr aller Herren, du König aller Könige, wir danken dir, dass wir dich vorgestellt bekommen in deinem Wort, in deiner Hoheit, in deiner Größe, in deiner Überlegenheit. Herr, wir können nicht hoch und groß genug von dir denken. Und du, der Große und Erhabene, kümmerst dich um das Verlorene, um das Geringe, um das Schwache, um uns. Du hast es getan. Du tust es immer wieder. Wir dürfen uns deiner Obhut und Fürsorge anvertrauen und wissen, dass wir bei dir an der Stelle sind, die zur höchsten Instanz gehört. Es gibt nichts Größeres in dieser Welt. Wir wollen dich ehren und loben als unseren Herrn und Meister. Amen. Amen.
Ja, ganz herzlichen Dank. Man staunt ja, was in so einem Psalm drin ist, was Gott prophetisch hineingelegt hat. Mir kam so dann die Frage, wie sieht jetzt das jüdische Volk diesen Psalm? Ich war die, wir haben als Gläubige eine ganze Menge, was du hier siehst und was auch wirklich in diesem Psalm drinnen ist. Aber wie sieht jetzt das jüdische Volk diesen Psalm? Das ja, also die Frage ist aber, wie sieht das jüdische Volk diesen Psalm, das jetzt ja all diese Dinge, die wir gehört haben, ja nicht weiß. Nicht wahr? Wie füllt das jüdische Volk jetzt so Worte, die etwa das Geborenwerden des Christus vor aller Zeit, wie füllt das jüdische Volk solche unmittelbaren Sätze, die plötzlich da sind? Also, jedenfalls herzlichen Dank.